Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist Polina Lapkowskaja, auch bekannt als Polyester. Und meine erste Frage an dich: Wenn dein Leben ein Club wäre und du die Türsteherin, welche Menschen würdest du immer willkommen heißen?
Ich würde grundsätzlich alle Menschen willkommen heißen. Ich würde aber ganz besonders darauf gucken, dass die Menschen, die sonst keinen Zugang haben, besonders willkommen geheißen werden.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thyroff im Gespräch mit Polina Lapkowskaja. Performance, Musik, Theater.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns dazu entschlossen, du zu sagen, weil wir uns sehr viel in denselben Kreisen bewegen. Wir haben uns zwar noch nie so lange gegenüber gesessen, aber haben beide gesagt, du fühlst dich in dem Fall irgendwie normaler an.
Unbedingt.
Schön,
Hallo.
Dass du da bist. Danke, dass du uns auch reinlässt heute in dein Leben. Du kommst ja jetzt gerade mehr oder weniger aus dem Studio, oder? Arbeitest an deinem neuen Album. Und ich habe so das Gefühl, deine Musik ist nicht nur immer unfassbar funky, sie hat auch immer ein Thema oder mehrere. Worum geht's auf dem neuen Album?
Ja, genau. Also ich kann freudig verkünden, dass das Album abgeschlossen ist und im Kasten seit Samstagabend.
Glückwunsch.
Vielen Dank. Ja, es war ein ganz toller Prozess und ich habe es wahnsinnig genossen, weil ich mit fantastischen MusikerInnen und Toningenieuren gearbeitet habe. Und also wir sind alle sehr happy mit dem Ergebnis. Worum geht es in dem Album? Es ist ja bekannt, dass es ein bisschen her ist seit der letzten Platte.
10 Jahre.
Genau. Und ich war jetzt in sehr vielen anderen Funktionen unterwegs in der Musik, habe sehr viel Theater gemacht. Ich habe produziert, co-produziert, ich habe konzipiert und beraten. Ich habe alle möglichen Dinge getan, aber hatte das Gefühl, Touren ist nicht meine Welt in dieser Zeit gewesen. Und abgesehen davon war ich auch sehr involviert in meine Mutterrolle. Und genau, das sind natürlich alles Dinge, die mich jetzt sehr, sehr beschäftigt haben und mich auch in dem Album sehr beschäftigt haben. So, wir haben ja Corona überlebt, kann man fast sagen. In der Kultur muss man überlebt sagen. Glücklicherweise. Und auch alle Dinge, die zu tun haben mit dem, was man virtuell erfahren kann und den Dingen, die man aber unbedingt körperlich und physisch durchleben muss, das sind Dinge, die haben mich sehr beschäftigt. Genau, das ist vielleicht im Kern das, was es ist. Ja.
Dass es 10 Jahre gedauert hat mit dem neuen Album, hat nämlich auch noch damit zu tun, dass du eine Tochter hast, die du alleine erziehst, mehr oder weniger, hast du ja schon gesagt, Touren ist da nicht so einfach. Gleichzeitig ist es ja auch immer, habe ich das Gefühl, gar nicht so leicht, das Thema, um es im Pop umzusetzen, oder? Mutterschaft. Also es gibt zumindest relativ wenig. Wie gehst du das an?
Ja, ich würde fast ein bisschen widersprechen, weil das gibt es mehr, als man denkt. Nur in vielen Fällen entscheiden sich Frauen, das gar nicht so groß zum Thema zu machen. Jetzt glücklicherweise immer mehr. Und es ist ja immer auch so ein Game, wie es aussieht. Ja, also einerseits wollen die Leute die Superwoman sehen, ja, die sozusagen alles stemmt ohne weiteres. Und andererseits ist es aber auch so, dass alle Themen gerade auf dem Tisch sind, ja, und ganz heiß verhandelt und diskutiert werden. Ja, und die Positionierung ist da eben total wichtig. Und für mich war eben klar, ich kann nicht gerade tourende Musikerin sein. Abgesehen davon ist die Welt auch überhaupt nicht so drauf gerade, ja, dass die danach schreit, sondern es war eher so, dass diese Szene sich jetzt extrem mühsam erholen musste, von den Corona-Schrecken. So, also es sind dann unglaublich viele Clubs der Sache zum Opfer gefallen und abgesehen davon gibt es auch sehr viele strukturelle Probleme, die das Touren im Moment schwierig machen. Und trotzdem und gerade deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg.
Freust du dich, wieder loszulegen?
Ja, wahnsinnig. Also nicht ohne wie soll ich sagen, Zweifel oder vielleicht auch Nervosität oder so, aber ich glaube, das gehört dazu. Also ich freue mich riesig, ehrlich gesagt.
Sprache und Sprachspiele sind ja auch immer ein großes Thema bei dir. Ich finde, das merkt man schon auch, wenn man sich deine Texte anhört. Du bist nach Deutschland gekommen, als du 11 Jahre alt warst, musstest da auch erstmal eine komplett neue Sprache lernen. Und ja, ist es so, dass diese Tatsache dein Verhältnis zur Sprache bis heute beeinflusst?
Ja, unbedingt. Also es kam auch erst damals mit 11 Jahren raus, dass ich offenbar auch ein bisschen Talent habe im Thema Sprachen.
Wie hat sich das geäußert?
Ich war einfach irre schnell. Also ich habe innerhalb von 3 Monaten so Deutsch gelernt, dass ich das Übertrittszeugnis fürs Gymnasium bekommen habe, ohne jetzt irgendwelche Extras oder irgendeine Spezialbehandlung.
Und du bist in Weißrussland aufgewachsen, das heißt, du musstest auch erstmal ein ganz neues Alphabet lernen, ja.
Naja, nee, das muss ich jetzt schon ehrlich sagen, dass ich schon Englisch in der Schule hatte und okay, die Buchstaben konnte, also gar so übel war es nicht, aber die Sprache ist ja so eins, die Vokabeln ist das eine, aber die Codes und ja, der Slang und tatsächlich landen in der Sprache ist etwas völlig anderes. Aber da hatte ich damals sehr Glück, weil meine damalige Stiefgroßmutter hat eine sehr harte Hand angelegt und mich einfach durch Bücher gepeitscht. Also die hat mich einfach lesen lassen, obwohl ich nichts verstanden habe. Und das Prinzip war einfach, jedes einzelne Wort, das ich nicht verstehe, in seiner Grundform herausschreiben mit der Übersetzung und auf diese Weise lernen. Ja, es wird quasi nichts durchgelassen, was man nicht versteht. Das war der Weg für mich, Deutsch zu lernen.
Stimmt es, dass ihr zu Hause so eine Art Geheimsprache habt, die niemand anders versteht?
Ja, so ist es, ja. Und das war irgendwie immer schon so, also dass wir uns so bestimmte Spezialbezeichnungen ausgedacht haben für Dinge. Und ja, also ich bin auch so groß geworden, als ich damals nach Deutschland kam, haben auch meine Mutter und ich uns auf Russisch unterhalten und uns hat niemand verstanden. Ja, man hatte immer irgendwie so eine Parallelwahrnehmung quasi für das, was in einem vorgeht und für das, was eben diese andere Außenwelt ist.
Und heute, kannst du ein Beispiel sagen? Also was ist so ein Wort oder ein Satz, das nur du und deine Tochter versteht zum Beispiel?
Ach naja, also wir machen dann manchmal so Spiele, wie wirken Worte anders. Zum Beispiel ist es so, und da gibt es übrigens dann auch einen Song auf dem Album, der Motor heißt. Und Motor heißt aber in dem Fall Mutter. Also ich bin Motor, meine Tochter ist Tochter und meine Mutter ist Großmotor. Und das wäre so ein Beispiel.
Und ohne Motor läuft einfach gar nichts.
Ohne Motor läuft gar nichts. Aber gar nicht so wegen mir, sondern weil wir irgendwann entdeckt haben, da gibt es irgendwie so eine seltsame innere Übereinstimmung zwischen Mutter und Motor. Und ja, das stimmt irgendwie für uns alle.
Für mich bist du, seit ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, eine der coolsten Frauen der Münchner Subkultur. Wenn du auf der Bühne stehst am Bass, dann sieht es zumindest so aus, als würde dich so schnell auf gar keinen Fall irgendwas umhauen. Ist diese Polyester, die man da sieht, ein Stück weit auch eine Kunstfigur oder schaffst du es auf der Bühne, die zu sein, die du eigentlich immer sein wolltest?
Wie erkläre ich das gut? Also ich glaube, ich kann tatsächlich sehr, sehr schwer jemand anders sein als ich selbst. Das ist manchmal nicht so einfach. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte irgendwie, ja, mal kurz ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fange nochmal an. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte ein bisschen mehr, ich mache es kurz, ich bin ich auf der Bühne. Punkt. Ich kann nicht anders.
Das ist ja auch eine Ansage. Absolut. Und wir hören jetzt einen Song vom letzten Album, das, wie wir gerade gehört haben, auch schon wieder 10 Jahre alt ist. City of O heißt das Album und In My Boots heißt der Song Polyester.
Charged an arm for a smile every day. There's no reason to ask yourself. stop it now. You're so precious. She's a bad penny, a bad girl nurse. She's a sticky shoe, she's climbing walls. She's gotta spill the bean, she's gotta spill the bean. She's got a smile up her sleeve. She's a bad penny, a bad girl nurse. She's a sticky shoe, she's climbing walls. She's gotta spill the bean, she's gotta spill the bean. She's got a smile up her sleeve.
Nicht so schlecht, sagt sie mir hier gegenüber. Polina Lapkowska, ja, alias Polyester, gerade gehört mit In My Boots und du hast schon gesagt, du hast den länger nicht mehr gehört.
Sehr lange nicht mehr gehört und ich hatte ehrlich gesagt Panik, als du sagtest, das kommt ein Song von Polyester. Wenn man seine eigenen Sachen lange nicht gehört hat, kann es ja manchmal sein, dass man gar nicht so schön überrascht wird und denkt, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht oder wie hört sich das denn an und so, aber ich bin irgendwie auf eine gute Art beruhigt, geht schon.
Das beruhigt mich wiederum. Polly, du bist die Tochter zweier Musiker, dein Vater war Jazzpianist, die Mutter Chordirigentin und du, es klingt zumindest so, warst schon immer ein Kind mit einem ganz eigenen Kopf, oder? Wie schafft man es sonst mit 14 schon Türsteherin in einem Münchner Club zu werden?
Ich weiß über mich, dass ich schon sehr, sehr früh extrem eigenständig gedacht habe, also dass mir meine Autonomie extrem wichtig war, weil ich mich sehr oft in Umständen wiedergefunden habe, die mir überhaupt nicht gepasst haben. Also immer beengt und irgendwie nicht. Ja, also ich dachte immer, es muss irgendwo ein anderes Umfeld geben, wo ich dazugehöre, aber aktuell bin ich da nicht. Das heißt, ich habe alles dran gesetzt, möglichst schnell unabhängig zu werden. Sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten und immer nach Wegen gesucht, wo ich eben mein eigenes Geld verdienen kann. Und da habe ich natürlich nach jedem Strohhalm gegriffen. Und ja, das habe ich jetzt Strohhalm gesagt, das sagt man gar nicht. Grashalm, oder?
Gras.
Sagen. Ich habe nach jedem Grashalm gegriffen, um mich zu emanzipieren aus meinen Umständen.
Aber so ein Job als Türsteherin mit 14 stelle ich mir schon als eine große Herausforderung vor. Es ist ein Klischee, aber es ist eins, das sich für mich schon immer wieder bestätigt hat. Türsteher sind Männer, groß, breit und schwer. Wie hast du es geschafft, da souverän zu bleiben gegenüber all diesen erwachsenen Leuten?
Also ich hatte das große Glück, dass ich schon sehr früh älter ausgesehen habe, als ich war. Also ich war mit 14 und quasi nicht nur dadurch, dass ich groß gewachsen bin, dann aber auch durch gefärbte Haare, Kajal und was ich nicht noch alles gemacht habe, sah ich irgendwie schon so reifer aus und konnte dann auch in Positionen kommen, die mir überhaupt noch gar nicht passend waren, ja, nämlich zum Beispiel Türsteherin. Und das ging ganz anders los. Ich habe mich natürlich nicht als Türsteherin beworben, sondern ich habe erstmal Flyer verteilt, ja. Und innerhalb von wenigen Tagen war das Vertrauensverhältnis aber so stark geworden zwischen den Promotern damals und mir, dass ich dann auch alle möglichen anderen Aufgaben übertragen bekommen habe, nämlich eben Türsteherin und dann sehr bald auch eben Mitpromoterin. Also ich durfte dann auch waren damals so Motto-Partys, würde man fast sagen. Da konnte man so sich Briefchen zustecken, ein bisschen so Dating-mäßig. Das hat es mal gegeben. Und diese Party wanderte dann irgendwann in den Kunstpark Ost und wurde plötzlich wahnsinnig groß. Wir haben dann im Kolosseum zum Beispiel Partys veranstaltet. Und dann ging es schon um weitaus mehr als nur so ein bisschen Leute reinlassen und rauslassen. Da ging es dann plötzlich auch darum, dann so einen ganzen Raum zu gestalten. Ja, den irgendwie Palmen und Dekorationen zu besorgen, die einen Raum komplett verwandeln würden. Also eigentlich so ein bisschen bühnenbildnerisch tätig zu werden. Und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Also so Illusionen und andere Welten in gewöhnliche Räume reinpflanzen.
Dein Start ins Münchner Nachtleben, dein Start in die Musik, der hat ja schon in Minsk stattgefunden, oder? Dein Vater Klavierlehrer, habe ich schon gesagt. Musstest du dann auch Klavier lernen?
Ich muss korrigieren, mein Vater war eigentlich nicht Klavierlehrer, sondern der war wirklich Pianist, also die Person auf der Bühne, und er hat auch mit mir geübt, leider muss ich heute sagen, weil das halte ich für nicht das beste Verhältnis, dass Eltern ihre Kinder unterrichten, also auch ich hüte mich davor, meiner Tochter zu erzählen, wie was geht, da gibt es so einen natürlichen Widerstand, der glaube ich auch ganz okay ist. Und ich habe als Kind auch gar keine andere Wahl gehabt damals. Meine Eltern haben mich schon sehr, sehr früh mit 4 Jahren in die Klavierschule gesteckt. Und die russische Klavierschule ist ja dafür bekannt, dass sie sehr streng ist. Und da wird nicht so ein bisschen, sondern da wird gleich mal so richtig. Und da bin ich heute rückblickend sehr, sehr froh, weil ich eigentlich schon mit 11 Jahren ein Grundwissen in Harmonielehre, Tonsatz, Komposition bekommen hatte, von dem ich bis heute zehre. Ja, also diese Grundlagen, die sind so essentiell. Ja, das hat mir echt die Welt bedeutet und habe natürlich dann viel schon gespielt und auf Tour gegangen.
Wie war deine Kindheit in Minsk, bevor deine Mutter beschlossen hat, mit dir nach München zu kommen?
Ich kann die vielleicht einteilen in mehrere Etappen, 2 genau genommen. Die eine Etappe ist bis zu ungefähr meinem 6. Lebensjahr, wo wir in einer Einzimmerwohnung gelebt haben. Mein Vater, meine Mutter, meine kleine Schwester und ich. Und diese Wohnsituation, die war so speziell und krass. Also die Dichte an Ereignissen, Emotionen und allem, was stattgefunden hat.
Gab es da auch noch ein Klavier? Im Raum?
Genau, und mein Vater hat den ganzen Tag Klavier gespielt und geübt. Und zwar Jazz, also eine Musik, die mich vollkommen verwirrt hat zunächst. Ja, weil da gab es nichts, an dem man sich irgendwie hätte festhalten können. Nichts, was einem Stabilität gibt durch Kadenzen, ja, und das immer wieder zurückkehren nach Hause sozusagen. Sondern es ist eine Musik, die immer noch weiter, immer noch ja, neue Territorien sich erschließt und so weiter und ja, überhaupt ihren Sinn darin hat, neue Territorien zu erschließen. Aber so bin ich groß geworden tatsächlich, ja.
Und die zweite Etappe?
Und die zweite Etappe ist, als wir umgezogen sind und dann eine 3-Zimmer-Wohnung hatten. und plötzlich so eigene Räume entstanden sind. Und ja, das war dann sehr anders. Dann kam ich eben auch auf diese weiterführende Schule, die auch sehr, sehr intensiv im Musikunterricht war und wo ich eben all diese wunderbaren Grundlagen bekommen habe. Und wo man aber auch schon merkte, zu der Zeit veränderte sich das Land sehr, in dem ich gelebt habe. Und jede Woche gefühlt gab es eine neue Währung und Nullen wurden addiert oder gestrichen und ja, so eine neue Ära begann sich anzukündigen. Das war für mich als Kind auch schon spürbar. Ja, also das war schon sehr, sehr anders dann. Aber ab da dauerte es auch nicht mehr lange, bis wir umgezogen sind nach München.
Und das lag daran, dass deine Mutter jemand Neues kennengelernt hat?
Ja, genau. Mhm. Wir sind mit einem Münchner damals hierher gekommen. Und dann begann meine Munich-Geschichte.
Mit welchen Gefühlen und Gedanken bist du nach München gegangen damals? Weißt du das noch?
Also sehr, sehr zwiegespalten, würde ich mal sagen, weil einerseits war es traumatisch, weil meine Familie kaputt war sozusagen. Also meine Eltern trennten sich und meine Schwester blieb zurück mit dem Vater. Und gleichzeitig war es irgendwie auch klar, dass das jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt ist, wo ich nichts weiß. Ich kenne nicht die Regeln hier. Ich verstehe nicht diese Gesetze. Ich kenne die Menschen nicht. Ich kann mich nicht reinfühlen, wie sie hier ticken und was sich gehört. Und habe natürlich dann erstmal so mit dem Konstrukt, das ich bekommen habe von meinen Eltern, ja, mit dem moralischen, ethischen Konstrukt versucht, hier irgendwie mich zurechtzustrampeln. So war das.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft
Polina Lapkowskaja mit 11 von Minsk nach München.
Ja, geboren im Sozialismus, dann mit 11 erstmal neues Land, neue Stadt, neue Familie, neue Schule, eine neue Sprache. Darüber haben wir vorhin schon kurz geredet. Was waren deine ersten Eindrücke von München?
Meine ersten Eindrücke von München. Lustigerweise habe ich irgendwie gedacht, dass meine Heimatstadt und München eine mystische Verbindung haben, weil die ungefähr gleich groß sind, beide mit M beginnen. Und ja, für mich dieses München komischerweise sehr früh schon so auf dem Radar war. So hatte das so eine Wichtigkeit bekommen. Und ich habe erstmal München ja erlebt vom Stadtrand aus, gar nicht so sehr das, wofür München dann so steht mit all seinen Sehenswürdigkeiten, der Isar und so weiter, sondern ich lebte im Norden von München in einer kunterbunten Gärtnerei, also eigentlich ein bisschen so eine Pippi-Langstrumpf-Situation. Mit sehr vielen Pflanzen, geheimen Orten, sehr vielen Katzen und ja, so vielen Ecken, die man entdecken kann. Das war erstmal mein München, ja, also ein Ort, den man sich so selbst geschaffen hat.
Diese Gärtnerei, gehörte die dann deinem Stiefvater sozusagen?
Richtig.
Und ja, So kamen dann die Blumen auch in deinem Leben?
Ja, das stimmt. Also ich war dann als Kind schon sehr früh eingespannt in diese Blumenarbeit. Es war eine Staudengärtnerei und ich lernte alle Dinge, die zur Verwertung von Blumen dazugehörten. Ich konnte sehr früh schon Gestecke machen, Kränze binden. Ich habe gelernt, Sträuße zu binden auf dem Markt und habe jeden Samstag Blumen verkauft auf dem Markt. Ja, das war interessant, weil damit hatte ich zuvor gar nichts zu tun gehabt und plötzlich wurde es so extrem wichtig, ja, und ja, das blieb mir, das bleibt mir bis heute, ja.
Woran merkt man das?
Ach ja, für mich haben Blumen eine irrsinnige Kraft und ja, sehr, sehr viel Potenzial zum Ausdruck und ich habe eine sehr coole Technik erlernt, wie man Blumen binden kann, die auch sehr viele tolle Möglichkeiten bietet, ja, wie man so unkombinierbare Dinge dann doch kombinieren kann. Und da gibt es so viele Parallelen zu meiner Arbeit in der Musik, das ist irre, ja, und ich liebe Farbkontraste zum Beispiel, ja, oder eben bestimmte Materialitäten und Texturen, die man zusammenstellen kann. Und das kann man ja in der Blumenkunst wirklich ausleben.
Du hast vorhin schon erzählt, du hast innerhalb von wenigen Monaten so gut Deutsch gelernt, dass du den Übertritt geschafft hast nach der 4. Klasse. Wie ging es dir dann in der Schule?
Ja, das ist gerade eine total lustige Frage, weil ich mein erstes Klassentreffen hatte mit meiner Gymnasiumsklasse vor 10 Tagen ungefähr. Es war absolut irre, diese Leute wiederzusehen und festzustellen, dass wir alle exakt genau so geblieben sind, wie wir waren. Also die Temperamente und so weiter sind alle noch exakt gleich. Als ich damals ins Gymnasium kam in Freising, das Kammerlor-Gymnasium, war mir überhaupt nicht klar, dass das im Grunde genommen im Vergleich zu den anderen Gymnasien in Freising eine Hippie-Schule war. Damals war das für mich natürlich ein gigantischer Apparat, ja, der auch natürlich viel gröber mir erschien als die Grundschule, in der ich vorher war, behütet da im Norden von München. Und ich merkte sehr schnell, dass der einzige Trumpf, den ich im Ärmel habe, einfach die Musik ist. Ja, es war ein Musikgymnasium und wann immer ich sozusagen versagt hatte an irgendeiner anderen Stelle, kam dann so die Musik in den Vordergrund und so konzentrierte ich mich eigentlich immer mehr und mehr auf die Musik.
So sehr, dass du irgendwann auch beschlossen hast, Musik ist wichtiger als Schule, oder? Weil du bist mit 17 abgegangen.
Mhm, genau. Also ich habe dann, weil es für mich nicht so günstig war, in Freising zu sein, also meine Freunde waren in München und ja, also ich konnte nicht so gut andocken oder eben die Freundschaften so kultivieren, dass dann wirklich diese Klassengemeinschaft für mich so funktioniert hätte. Ich wechselte dann erstmal auf ein Gymnasium in München, bis ich feststellte, ich will nicht mehr zur Schule gehen. Ich kann nicht mehr zur Schule gehen, ich bin soweit, ich will jetzt machen.
Und dann hast du dich am Richard-Strauss-Konservatorium beworben, um Jazz-Kontrabass zu studieren. Das ging ohne Abi, man muss aber diese Prüfung bestehen.
Genau, ja, die habe ich bestanden und da spielt mein, jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, wie ich das zeitlich erzähle, mein Stiefbruder Nick eine große Rolle, weil den hatte ich nämlich kennengelernt mit 13. Im Gasteig, heute Fat Cat, weil meine Mutter dort einen Chor hatte, in dem ich gesungen habe. Und wenn der Chor Pause hatte, saßen wir alle dort rum und dann kamen diese ganzen Jazzer vorbei. Ja,
das waren, die fandst du cool?
Die fand ich natürlich super. So mit 13 fand ich die super mysteriös. Ja, die waren exzentrisch gekleidet zum Teil, schleppten interessante Instrumente mit sich rum. Und genau, da habe ich mich mit dem Nick befreundet und habe mich dann auch so interessiert für das Instrument, das er spielte, Kontrabass, das fand ich schon echt eine Ansage, ja, einfach
in der super unpraktisch.
Wahnsinnig
viel
unpraktisch.
Zu groß. Ja.
Aber irgendwie hat mich das Instrument echt getriggert auf eine gute Art und schrie so, mach das, probier das mal.
Auf Nick werden wir gleich noch zu sprechen kommen. So ganz durchgezogen hast du es dann aber doch nicht, oder? Auch nach 2 Jahren war dann wieder Schluss am Konservatorium.
Ja, genau. Das war eigentlich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, auch der Kontrabass ist wirklich nicht das Instrument, das ich spielen will. Also das ist jetzt nicht irgendwie die Szene, in der ich mich sehe, bis ich grau bin, ja, sondern ich hatte zu der Zeit dann schon diverse Bands, mit denen ich gespielt habe und das machte mir so viel Spaß, dass ich beschlossen habe, mich darauf zu konzentrieren. Und ich habe dann schon meine ersten Erfahrungen im Theater gemacht gehabt, weil ich dann damals mit der Band Kamera Kino in einem Theaterstück mitgewirkt habe. Zu einer Zeit, wo es an den Münchner Kammerspielen wirklich etwas total Großartiges und Neues gab, nämlich das migrantische Theater. Ja, also es wurden Personen auf die Bühne gestellt, die ihre wahren Geschichten erzählt haben. Und das hatte ich bis dato so noch nicht erlebt. Und wir konnten sozusagen unsere migrantischen Geschichten erzählen. So. Und die Musik war da auch sehr gefragt. Und genau, das war so mein Kennenlernen mit den Münchner Kammerspielen, die dann ein langjähriges Zuhause werden sollten. Ersatzzuhause, vielleicht so. Ersatzfamilie.
Die Münchner Künstlerin Polly Lapkowskaja ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. Jetzt haben wir gerade Franz Ferdinand gehört. Stand on the Horizon, eine schottische Band, die damals auch ein zumindest halbbayerisches Mitglied hatte, nämlich Nick McCarthy. Und der wiederum, hast du gerade erzählt, hat dich zum Bassspielen gebracht. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt in einer meiner Pausen, als ich eigentlich Chorprobe hatte bei meiner Mutter. Und ich war 13 Jahre alt und habe eben diese Jazzer beobachtet, weil Chorprobe war immer Dienstagabend. Und Dienstagabend hatten die eben diesen einen Tag in der Woche, wo sie als Bands zusammengespielt haben. Und das hat eben im ersten Stock im Gasteig, dem heutigen Fat Cat, stattgefunden. Also Ironie des Schicksals, Nick hat heute dort sein Studio und wir verbringen einiges an Zeit in diesen Räumen, wo wir ja beide dann zu unterschiedlichen Zeiten Vorlesungen hatten und studiert haben. Genau, also so lernte ich ihn kennen und wir haben uns super verstanden. Er schleppte mich überall hin mit und zeigte mir sehr wichtige Leute und Veranstaltungen. Unter anderem das Bachbett, da nahm ich mit damals in die Lothringer 13. Das war mir alles überhaupt kein Begriff bis dato. Ja, ich habe extrem tolle, super besondere Konzerte, Performances gesehen und habe mich verliebt in diese Szene. Das heißt ja, also er hatte wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, was ich heute mache und was ich liebe.
Und du hast dann auch den Aufstieg seiner Band miterleben dürfen von Franz Ferdinand. Du warst dann auch irgendwann mit denen auf Tour, oder? Das waren vermutlich ziemlich große Hallen, nehme ich an, oder?
Ja, das war schon wirklich ein irrsinniges Privileg und sehr besonders, dann eine Support-Tour zu spielen mit Franz Ferdinand. Wir haben sowohl mit Kamera Kino damals, ja, in der Nick Bass gespielt hat, bis er nach Glasgow aufbrach, um Franz Ferdinand zu gründen. Und später dann eben ich, ja. Und also mit Kamera Kino haben wir im Vorprogramm gespielt und dann später auch mit Polyester. Es waren irre Konzerte, wirklich toll, weil Franz Ferdinand einfach ein wunderschönes Publikum auch hat.
Mittlerweile gibt es auch noch einen schönen Nebenstrang dieser Freundschaft. Deine Mutter, darf man das erzählen, hat nämlich Nick McCarthys Vater geheiratet. Damit seid ihr jetzt sozusagen fast Geschwister, oder?
Ja, das stimmt. Und das ist alles durch so viele Phasen gegangen, weil Nick eigentlich schon so etwas wie mein großer Bruder wurde, noch bevor sich unsere Eltern kennenlernten. Also er hat irgendwie so für mich diese Position eh schon übernommen gehabt, weil er, wie gesagt, eben sehr viel Einfluss darauf hatte, ja, was ich so erleben durfte in meinen Teenage-Jahren. Und später dann, eigentlich schon kurz bevor ich auszog von zu Hause, haben wir unsere Eltern einander vorgestellt und die waren so schockverknallt, dass es dann auch sehr schnell sehr ernst wurde. Und jetzt bin ich aber auch ein bisschen traurig zu sagen, dass mein lieber Stiefvater Anthony schon seit 3 Jahren leider nicht mehr unter uns ist. Das heißt also, genau, diese Geschichte.
Das Happy End hat nicht so lange gehalten.
Doch, sehr lange, 20 Jahre tatsächlich, ja. Aber jetzt hat es ein Ende genommen. Ja, aber wir sind uns weiterhin nah. Nick und ich arbeiten zusammen, wir produzieren Musik zusammen, sehr viel sogar. Also man darf sich freuen, nächstes Jahr kommen mindestens 3 Alben raus, die wir zusammen produziert haben von ganz fantastischen KünstlerInnen. Darauf freue ich mich sehr.
Familie war für dich nicht immer das einfachste Thema. Also merkt man ja auch daran, wie du hierher gekommen bist. Da ist deine Familie erstmal zerbrochen. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Mutter heute?
Sehr gut, würde ich sagen. Also wir haben weitestgehend unsere sehr schwierige Geschichte überwunden. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns haben, weil wir sind nicht so viele, ne? Also unsere Familie ist ganz, ganz klein. Meine Schwester lebt in Berlin mit ihrer Familie. Und genau, also es ist schon wichtig, dass wir zusammenhalten. Und trotzdem, also muss ich wirklich sagen, dass die Aufarbeitung meiner Geschichte für mich immer wieder, alle paar Jahre kommt es wie so ein Schwall und eine Welle, die einfach nochmal eine Neubetrachtung braucht, ja. Und das ist einfach heftig. Migration ist einfach heftig. Das muss ich echt sagen.
Deine Tochter ist in München geboren, wohnt immer noch in München. Teilst du mit der deine Erfahrungen oder versuchst du die auch so ein bisschen von ihr fernzuhalten, um sie nicht damit zu belasten?
Beides, würde ich mal sagen. Also es gibt bestimmte Dinge, die brauchen auch ein gewisses Alter, bis man die überhaupt so umreißen kann und erfühlen. Natürlich weiß sie, dass sie genauso eine Person mit wahnsinnig vielen Einflüssen ist, so wie ich es auch bin. Ja, also dass man irgendwie anders ist als andere. Man wächst nicht in der Stabilität und in der Verwurzelung auf, die einem dann so ein Zuhause bietet. Und ich sehe das sowohl positiv als auch negativ. Ja, das entblößt sich an den absurdesten Stellen, ja, was man ist, ja, oder was die Leute aus einem machen. Und da ich einfach gewohnt bin, seit ich denken kann, eine Person zu sein mit einem ungeklärten Status in allen Belangen, ja, habe ich gelernt, damit umzugehen und versuche eigentlich auch meiner Tochter so das Gefühl zu vermitteln, es ist ganz okay, ja, in keine Schublade zu passen und nicht so easy zuordnenbar zu sein.
Du bist jetzt so lange schon in München, seit über 30 Jahren, aber du hast keinen deutschen Pass, oder?
Nein, ich habe keinen deutschen Pass. Ich habe meinen deutschen Pass beantragt und er liegt seit nunmehr 9 Monaten im Kreisverwaltungsreferat. Und ich hoffe und bange, dass ich bald mal Antwort bekomme, weil jetzt wird es tatsächlich gerade sehr ungemütlich. Mein Heimatland hat eine schwierige Positionierung im Angriffskrieg auf die Ukraine und ich würde sehr, sehr gerne so schnell wie möglich meinen Status dahingehend verändern, dass München mein Zuhause, mein wirkliches Zuhause wird.
Kennst du noch Menschen in Weißrussland? Hast du noch Kontakt?
Ja, schon. Ich habe nicht mehr so viel Familie. Ich habe einen Onkel und einen Cousin mit seiner Familie dort. Aber die Freundschaften sind eigentlich vor allen Dingen auf der Seite meiner Mutter. Und da halten wir sporadisch Kontakt. Ja, aber das geht eher über meine Mutter, nicht so sehr über mich mehr, weil ich einfach zu jung war und es fühlt sich auch nicht organisch an. Ja, das klebt einfach nicht mehr. Das ist ein Land, in dem will ich auf keinen Fall nochmal leben. Das ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Also irgendwie hat sich das abgespielt.
Zu Gast bei Kaline Thyroff auf Bayern 2.
Polina Lapkowskaja. Blumen oder Polyester?
Ja, wie die Blumen in dein Leben kamen, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Hast du eine Lieblingsblume eigentlich?
Ja, das wird die Pfingstrose sein.
Oh ja.
Weil sie blüht, wenn ich Geburtstag habe im Mai.
Du hast gerade erzählt, das Thema Weißrussland, dein Geburtsland, ist für dich abgeschlossen oder du würdest gerne damit abschließen. Trotzdem trägst du es ja eigentlich wahrscheinlich bis zum Ende deines Lebens mit dir herum. Und vorhin, während die Musik lief, hast du auch gemeint, diese Stadtbilddebatte, die gerade geführt wird nach der Äußerung von Friedrich Merz, beschäftigt dich gerade extrem. Inwiefern?
Ja, das ist natürlich immer eine Frage der Zugehörigkeit. Inwieweit zählt man selbst zum Stadtbild? Als was wird man wahrgenommen? Und dadurch, dass ja jetzt gerade ausgerechnet die Töchter instrumentalisiert werden, um Rassismus zu legitimieren, muss ich schon sagen, man sollte unbedingt den Blick darauf richten, was passiert denn eigentlich mit den jungen Migrantinnen in der Stadt, während sie die Sprache noch nicht können, während sie finanziell noch abhängig sind, ja, von meistens deutschen Männern. Was passiert in dieser Zeit, ja? Also wo findet die Ausbeutung eigentlich statt? Um diese Perspektive würde ich die Debatte gern erweitern, weil ich das im Moment nirgendwo höre.
Fragen, die du dir stellst, weil du die Perspektive selber natürlich auch mitbekommen hast oder weil du das selber alles miterlebt hast. Du machst viel Musik, du hast viel Theater gemacht, jetzt hast du eine neue Platte gemacht, die wann eigentlich erscheint?
Das Datum steht noch nicht fest. Wir reden jetzt gerade mit Labels und ich hoffe, dass ich das bald verkünden kann. Aber auf jeden Fall nächstes Jahr.
Fakt ist, es gibt eine neue Band. Es geht wieder los mit Live-Spielen. Wir können das vielleicht jetzt schon mal sagen. An dieser Stelle am 1. November spielst du das nächste Konzert im Münchner Ampere. Das ist das Abschlusskonzert vom Spielart Festival, das bei freiem Eintritt stattfindet. Also es gibt eigentlich keine Entschuldigung, da nicht hinzugehen. Wie geht's dir jetzt mit 43? Nochmal, es ist ja auch eine Art Neustart, oder?
Ja, unbedingt. Ich bin ein bisschen nervös so, weil ich weiß, dass Konzerte spielen auch mit einer Kondition verbunden sind, ja, die ich von mir selber so verlange. Und ich bin dabei, das alles wieder an den Start zu bringen. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich mich frage, so ja, was ist das jetzt in dieser neuen Reife? Ja, ich bin nicht 25 und ich bin auch nicht mehr 35, sondern ich komme jetzt nach einer Zeit zurück, wo ich vielleicht auch nicht genau weiß, ja, was erwartet mich da? Was ist mein neues Publikum? Ja, interessiert das die jungen Leute? Aber ich stelle fest, weil wir jetzt natürlich, seit die Platte fertig ist, auch mit einigen Leuten im Gespräch sind, die reinhören und ihr Feedback geben. Und das Feedback ist großartig. Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir quasi nicht nur die alten Fans mobilisieren können, sondern dass ich hoffentlich auch junge Menschen damit erreiche.
Bist du so ein Mensch, der im Moment lebt oder fragst du dich auch manchmal, wenn man jetzt noch weiter vorschaut, was du mit 60 machst, ob du da immer noch Alben machst zum Beispiel?
Ja, das ist ein Thema, dem entkommt man natürlich gar nicht, ja, weil ich tausche mich auch sehr viel aus mit anderen Playern in dieser Szene, mit weiblichen Playern vor allen Dingen. Es gibt ja einfach in diesem Bereich, in dem ich arbeite, keine Karriereleiter. Es gibt keinen logischen Weg, ja. Und außerdem ist ein Großteil davon, so wie es aussieht, auch auf Jugend und Jugendlichkeit gebaut. Plus, es hat niemand versprochen, dass es funktioniert. Ja, das ist auch leider Teil dieser Welt. Deshalb, man muss extrem beweglich bleiben und die Augen weit aufreißen, was passiert. Und ja, das eine ist eben das Gespür, das man dafür haben kann. Und das andere ist natürlich das Strukturelle. Und dadurch, dass ich jetzt eben nicht mehr 25 bin, sondern jetzt die Chance hatte, mich auch strukturell zu engagieren für meine Szene, weiß ich auch um ein paar Zusammenhänge mehr. Ja, und da kann ich eigentlich immer nur unterstreichen, man muss sich dafür einsetzen und engagieren und zusehen, dass es vielleicht in Zukunft nicht unbedingt mehr so eine Frage ist, was macht eine Künstlerin mit 60, sondern mit 60 würde ich mir wünschen für mich und meinesgleichen, dass wenn es eine Wertschätzung gibt für die Arbeit, die man macht, ja, dass die dann in irgendeiner Weise auch fühlbar wird. So, und das versuche ich einfach als Privatperson, aber eben auch in allen möglichen Funktionen, die ich manchmal einnehme, in Jurys oder was auch immer, eher natürlich die Person nach vorne zu schubsen, von denen ich beobachtet habe, ja, dass die ganz, ganz wertvolle Arbeit machen in der Kulturszene.
Solltest du irgendwann selbst keine Lust mehr haben, kannst du ja immer noch einen Blumenladen aufmachen, oder? Mit Disco-Kugeln.
Ja, das bleibt mir immer, aber Unkraut vergeht nicht, sage ich jetzt mal. Auch mit Blumen oder sonst was. Das klappt schon.
Sagt Polly Lapkowskaja, alias Polyester in 1:1 der Talk. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.